So, warum stehen Jesse und ich heute gemeinsam da? Wir machen heute Team-Teaching, aber bevor wir loslegen, haben wir einen euch wahrscheinlich schon bekannten Clip, mit dem wir euch in den nächsten Gottesdienstteil mit hineinnehmen wollen.
Says my king is a king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's a king of kings, and he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is lighter. I could describe him, but yet he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't ignore him. Well, you can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him. And the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king.
Amen. That's my king. Mir geht's auch so. That's my king. Das ist unser König. Das ist Jesus. Bevor Annelie euch nachher einige Sachen erzählt, in welcher Predigtreihe wir sind und so weiter, fangen wir, first things first, fangen wir damit an zu sagen, hey, das ist unser König. Und das ist nicht nur unser König, das ist unser Bräutigam. Das ist derjenige, der zu dir und zu dir und zu dir und zu mir Ja sagt. Der sagt, hey, ich will mit dir zusammen sein in Ewigkeit als dein Bräutigam. Ich habe dich ausgesucht, du bist mir kostbar, du bist mir wichtig. Heute haben wir einen Predigtext aus Epheser 5, 21 bis 33 und ein Teil davon ist Epheser 5, 25 bis 27. Da steht, so hat Christus die Gemeinde geliebt. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. So sehr hat Christus uns geliebt. Hier sind einige unter uns, die verheiratet sind. Hier sind einige unter uns, die noch Single sind. Für euch alle gilt, Christus möchte dein Bräutigam sein. Das gilt für dich. Ganz egal, in was für einem Facebook-Status du dich befindest. Und Jesus ist der Bräutigam, der zu dir Ja sagt. Und wir stehen immer da und sagen, ja, ich weiß, ja, ist mir klar, alles logisch. Aber Leute, das zu wissen und es von Herzen zu wissen, sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und es reicht nicht einfach nur zu sagen, natürlich, ich weiß, ja, die Gemeinde ist die Braut und Christus ist der Bräutigam, sondern es geht darum, im Herzen zu wissen, Christus hat alles für dich hingegeben, er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er ist derjenige, durch den und zu dem hin und von dem alle Dinge geschaffen sind. Und er kennt dich. Und jetzt stellt euch einfach mal zwei Verlobte vor. Das Tolle ist, Verlobte, die reden die ganze Zeit miteinander und die lachen sich immer an. Und wenn du einen von beiden triffst, dann ist der immer in Gedanken, weil der an den anderen denkt und sie planen ihre Hochzeit. Und sie stellen auch fest, dass es ein paar Sachen gibt, die in ihrem Leben nicht mehr so passen, wie sie neulich noch gepasst haben, weil zusammen geht das so nicht mehr. Wir alle befinden uns gerade in dieser Verlobungsphase und es geht darum, Christus besser kennenzulernen. Es geht darum, dass wir uns darauf einstellen, dass es ein Hochzeitsfest in Ewigkeit gibt. Leute, Paulus sagt, wenn das hier alles ist, was wir haben, dann sind wir die Ärmsten von allen. Aber wir haben eine Hoffnung, die unser heutiges Leben übersteigt und die darauf hinausgeht, dass wir sagen, hey, wir, wenn wir an Jesus Christus glauben als unseren Herrn und Erlöser, dann haben wir ewiges Leben und es wird ein Hochzeitsfest geben. Und wir sind eingeladen als seine Braut. Und wenn wir jetzt diese Beziehung angucken, dann ist es eine Beziehung, in die ich euch heute einladen möchte mit Christus, die keine Fernbeziehung ist. Das ist nicht ein Gott da droben irgendwo, guckt mit einem Fernglas auf dich und schaut, ob du alles richtig machst, sondern Jesus Christus kann uns ganz nah sein. Und Delirious hat ein Lied geschrieben, wo es drin stand, closer than my skin. Ja, er ist nah, er ist da. Das Zweite, was diese Beziehung ausmacht, das ist keine Arbeitsbeziehung. Du kriegst nicht eine Job Description von Jesus, der sagt, mach diese 10 Punkte und dann sprechen wir uns wieder. Sondern es ist eine Liebesbeziehung, in die Christus dich hineinruft. Und das Dritte ist, eine Beziehung zwischen Verlobten ist ein Fokus. Du hast nicht viele Verlobte hoffentlich, sondern du solltest einen Fokus haben. Einen Bräutigam. Lebe Jesus zentriert, blick auf ihn und nicht auf alle möglichen Dinge. Das Letzte, und wir hatten vorhin Vince und Becky hier oben, ich bin mir sicher, die haben neulich erst geheiratet, die bestätigen mir das. Das Ziel ist nicht, ewig verlobt zu bleiben, sondern das Ziel ist eigentlich, von der Verlobung in eine Hochzeit reinzukommen. Ja, worauf gründest du deinen Glauben? Siehst du das, dass da das Hochzeitsfest, dass das aussteht? Hast du eine Ewigkeitsperspektive? Blickst du drauf, dass du eines Tages vereint sein wirst mit Christus? Und wir wollen dich heute vorneweg einladen in diese Beziehung. Ihr alle habt solche Zettelchen auf euren Stühlen, zumindest die, die schon Stuhl hatten, bevor sie gekommen sind. Da ist ein Gebet drauf. Das wird heute häufiger noch kommen. Ich möchte euch einladen, das mit mir gemeinsam zu beten. Ihr könnt mitlesen. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir.
Amen. Ich möchte euch den Bibeltext, den Predigtext für heute vorlesen. Findet ihr im Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 21 bis 33. Wenn du deine Bibel da hast, darfst du gerne mit aufschlagen. Ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat, Christus. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst, vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Gottes Wort für dich heute Morgen. Ihr wisst, wir sind im Epheserbrief, die Predigtreihe lautet, wir sind Ephesus, wir sind im Abschnitt Leben im Licht und wir sind schon relativ weit durch den Epheserbrief durch und wenn wir auf den Epheserbrief zurückblicken, dann sehen wir, der ist wie ein Trichter, er fängt beim Großen an und geht immer weiter zum Kleinen hin. Wir haben angefangen mit Gott, dem Großen, Allmächtigen, Barmherzigen Gott, der seine Kinder erwählt und errettet und sie adoptiert, dann sind wir weiter diesen Trichter hinuntergegangen, wir haben uns die Identität als adoptiertes, geliebtes Kind Gottes angeschaut, wir haben uns unsere Identität in Christus angesehen, gerettet aus Gnade. Dann sind wir weiter den Trichter runtergegangen und wir haben uns angeguckt, was heißt es jetzt für uns als Gemeinde in dieser Berufung, als Kinder im Licht zu leben? Wie sieht es aus, als Gemeinde Gott anzubeten und in unserer neuen Identität zu leben? Und jetzt kommen wir ganz unten an in dem Trichter und wir gehen von dem Gemeindekontext in die kleinere Einheit hinein und wir gucken die nächsten 3 Wochen uns an, wie das ganz praktisch in der Ehe aussieht, dann übernächste Woche, wie das aussieht zwischen Eltern und Kindern. Und wie das aussieht zwischen Sklaven und Herren. Okay? Also der Epheserbrief, wenn man sich das so anguckt, der betont auch, das Leben als Christ betrifft nicht nur die Beziehung zwischen Jesus und mir, sondern sie betrifft auch die Beziehung zwischen uns untereinander. Es ist nicht trennbar voneinander. Wir können nicht ein gutes christliches Leben leben, in dem die Beziehung zu Jesus passt, aber der Rest passt nicht. Stellt euch vor, wenn du Streit hast mit jemand in der Hausgruppe, ja, dann betrifft es die ganze Hausgruppe und die Hausgruppe leidet darunter. Und du kannst nicht einfach sagen, ja gut, ich habe Streit mit Person X und Person Y, aber mit Jesus, mit dem bin ich total in Ordnung. Ja. Und es kommt nur auf mich und Jesus an. Aber wenn du gegen jemanden sündigst, ja, dann reicht es nicht einfach zu sagen, ich habe vor Jesus Buße getan. Das soll sich nicht so anstellen. Ja. Sondern es ist auch dran, untereinander Vergebung zu üben. Und das hören wir jetzt in den nächsten 3 Wochen. Der Glaube, den wir empfangen haben von Gott, er muss sich auswirken auf unsere Beziehungen. Und heute gucken wir uns die Ehe an. Und darum geht es in unserem heutigen Predigtext, den ich euch vorgelesen habe. Und der ist ein ganz schön heißes Eisen. Ja, ihr habt gemerkt, wie sich eure Gedärme in euch gewunden haben, als ihr den Text gehört habt. Dieser Text hat so Ecken und Kanten für unsere Ohren, ja, also der geht nicht einfach so rein wie du bist geliebt, Gott ist gut, ja, sondern der Text hat so Kanten, er bleibt so hängen und es ist schmerzhaft. Wörter wie Unterordnung, Haupt, Ehrerbietung, die bleiben uns so ein bisschen im Halse stecken, ja, die können wir nicht einfach so schlucken. Und das ist deshalb auch so ein heißes Eisen, weil die Bibel sehr häufig missverstanden und auf sehr breiter Ebene missverstanden, missinterpretiert und falsch ausgelebt wurde, wenn es um die Rolle der Frau ging. So, die Missverständnisse, die typischen, die da entstehen, sind solche Bilder, der Mann bestimmt und die Frau gehorcht. Ja, der Mann ist der Hauptmann der Ehe und die Frau ist der Soldat, der irgendwie dem Befehl folgen muss und das Bier aus dem Keller bringen muss. Ja? Der wertvolle, würdige, intelligente Mann und die, naja, die nicht ganz so würdige, nicht ganz so wertvolle, ein bisschen dörfliche Frau. So wurde diese Bibelstelle, die ich euch heute vorgelesen habe, oft verstanden und umgesetzt. Und vielleicht fällt es uns leichter, den Text zu verstehen, wenn wir ein wenig an der Uhr drehen und nicht nur eine halbe Stunde zurückdrehen, sondern 2000 Jahre zurückdrehen und einen Blick in die Zeit werfen, die Jesus und Paulus erlebt hat und einen Blick in die Kultur werfen, in der Jesus und in der Paulus gelebt hat. Jesse.
Wir verlassen jetzt Rock Hudson und Doris Day und wie wir uns das vorstellen und tauchen ein in das Ephesus im ersten Jahrhundert. Und jetzt kriegt ihr so eine kleine Geschichtslektion einfach. Oftmals sehen wir das Ganze eher mit Deutschland und wir müssen uns Israel und auch Ephesus, das in Griechenland war, vorstellen eher wie ein nahöstliches Land heute. Ja. Es war ganz klar eine patriarchalische Gesellschaft. Männer hatten das Sagen, das war normal. Was wir uns heute so vorstellen von Liebesheirat, da gab es kein Wort dafür. Man hatte arrangierte Ehen, gerne innerhalb der größeren Verwandtschaft. Das bot auch Sicherheit. Das war auch klar, wenn jemand stirbt oder so, dann ist das alles schon geregelt. Wenn es innerhalb der Verwandtschaft war, wusste man auch, die werden gut mit der Tochter, mit der zukünftigen Schwiegertochter umgehen. Nur Jungens, also junge Männer im Alter von 7 bis 12 durften lesen und schreiben lernen, weil ihre zukünftige Aufgabe als Mann die war, dass sie die Familie nach außen repräsentierten. Die waren diejenigen, die Geschäfte gemacht haben, die am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben, die diskutierten, großes Thema war auch, sich zu besprechen, die diskutierten. Und ein angesehener Mann in Ephesus, der zeichnete sich dadurch aus, dass er Stärke, Mut, Kampfkraft, Redegewandtheit und Größe, optimalerweise Körpergröße, rüberbrachte. Das Wichtige daran war, dass er konnte nur dann Ansehen haben, wenn deutlich war, dass sein Haus, sprich alle, die in seinem Haushalt wohnten, ihn 100% als Patriarch annahmen und respektierten. Wenn irgendwie bewusst wurde, dass der zu Hause nicht geachtet ist, dann hatte der in der ganzen Gesellschaft kein Ansehen mehr und seine ganze Familie auch nicht. Bei Frauen galt, Frauen sind gleichermaßen wie Sklaven und wie Besitz eine Sache. Die gehören dem Mann und das war ihr Status. Für Mädchen galt, Mädchen haben nicht lesen und schreiben gelernt, sondern Mädchen wurden direkt im Haushalt herangezogen, dass sie die Haushaltsfähigkeiten, auch Wolle spinnen, Textilverarbeitung und so weiter lernten, weil man zum einen gesagt hat, es ist ganz sicher, das Mädchen wird unseren Haushalt verlassen und wird in der Familie des Mannes leben. Wir können uns gar nicht leisten, in sie hinein zu investieren, weil wir ja davon keinen Nutzen mehr haben werden. Zum anderen muss man aber auch sehen, dass die damals auch keine Bücherei zu Hause hatten. Es hätte keinen Sinn gemacht, lesen zu können. Ja, nur die wenigsten besaßen überhaupt Bücher. Und es war viel wichtiger, ja, wenn es kein H&M gibt, ist es viel wichtiger, dass man eben fähig ist, Kleidung zu machen, andere Dinge zu machen. Das waren die Frauenaufgaben. In Ephesus, in der ganzen griechisch-hellenistischen Kultur, war es üblich, dass die Frau im Haus war und im Haus blieb. Sie durfte auf keinen Fall alleine raus, eventuell unter Begleitung, wenn es denn unbedingt nötig war. Ja, zum Teil in niedrigeren Schichten waren sie dann auch ein bisschen öffentlicher, weil sie mitgearbeitet haben. Eine Frau zeichnet sich aus, dass sie den Haushalt gut führt und dass sie Nachkommen bekommt und sich um die kümmert. Ich meine, dass die Erben waren damals wichtig. Die Eigenschaften einer Frau waren eine dezente Schönheit, eine schlichte Kleidung, Fleiß, Keuschheit und Treue, Sanftmütigkeit. Wer das mitgebracht hat, war eine gute Ehefrau. Je mehr Kinder du hast, je mehr Söhne du hast, desto höher wurde dein Status. Und erschreckt, für uns unbegreiflich, war es in der Antike verpönt, dass der Ehemann mehr als das Nötigste mit seiner Frau geredet hat. Also das wäre für die undenkbar gewesen, dass man sich zu einem Gespräch trifft. Es sei denn, man hat etwas Haushaltliches zu klären, was man eben besprechen muss. Jeder hatte sein eigenes Leben. Für den Mann galt, dadurch, dass er in der Gesellschaft war, es war üblich und es war einfach normal, dass es Konkubinen gab, die waren zum Teil gelehrt, die hatten musische Fähigkeiten. in dem Bereich waren Frauen durchaus ein Gesprächspartner auf jede Art und Weise, aber die Ehefrau schwieg zu Hause. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so eine Ehefrau. Wir fangen mit euch Ehefrauen an. Ihr stellt euch das vor, ihr seid eine griechische Ehefrau und Paulus sagt zu euch, ihr sollt euch unterordnen. Was denkt ihr euch? Ihr denkt, na logisch, na klar, ja, nichts Neues. Das ist nichts Neues für mich unter dieser Sonne, das muss ich schon immer. Jetzt stellt ihr euch vor, ihr seid so ein Ehemann. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. So, ihr Griechen, was denkt ihr? Richtig, ihr steht da und sagt, was? Lieben? Achten? Gar mit ihr reden? Das ist harter Tobak gewesen zu dem Zeitpunkt. Okay? Und ganz oft gucken wir mit unserer 21. Jahrhundertbrille auf Paulus und sagen, was für ein Schovi, haben aber überhaupt gar keinen Einblick daran, wie damals die Zeiten eigentlich waren. Und sowohl Jesus als auch Paulus waren sehr frauenfreundlich, aber nicht feministisch. Das ist an der Stelle noch zu betonen.
Also ihr seht, damals und dort war es sehr unterschiedlich zu heute und hier. Die Frage ist jetzt, wie, das ist übrigens nicht bloß heute die Frage, sondern jedes Mal, wenn man die Bibel liest und wenn man predigt, vorbereitet, wie bekommt man das damals und dort in das jetzt und hier? Was ist kulturell bedingt und was ist über die Zeiten und über die Kulturen gültig? Wir haben nicht alle 1000 Antworten zu euren 1000 Fragen. Und immer wieder, wenn wir diesen Text gemeinsam besprechen, haben wir mehr Fragen als davor. Also erwartet nicht, dass wir euch heute alle Lösungen auf alle Fragen schenken, aber vielleicht bekommt ihr einen Blick auf die richtigen Fragen und könnt mit denen dann weiterarbeiten. Was wir heute uns angucken wollen, ist erstens, wie stellt sich Gott eine christliche Ehe vor? Und alle Singles, können wir mal kurz die Singles winken? Okay, gut, also die Singles, die machen es eher vorsichtig. Hört bitte zu, es betrifft euch unter Umständen relativ bald. Wie stellt sich Gott eine christliche Ehe vor? Und zweitens, was können wir diesbezüglich im Epheserbrief herausfinden? Und wir fangen mit den Männern an, okay? Also Männer, vielleicht können mal die Männer kurz winken. Ihr macht das ein bisschen mutiger. Okay, danke schön. Sehr schön. Also Männer, hört mir zu. Frauen, hört auch zu. Vielleicht hört ihr etwas, das ihr gegen die Männer verwenden könnt. Erster Punkt. Die Männer, der Mann, steht in Vers 23, ist das Haupt der Frau. Oder genauer, ist das Haupt seiner Frau. Es geht um Ehemänner und Ehefrauen. Also liebe Single-Männer, ihr seid nicht das Haupt der Single-Frauen, ja, sondern hier spricht Paulus zu den Ehemännern und Ehefrauen. Und immer, also wenn ich mit unseren Jungs rede, im Zweiergespräch oder in Gruppensetting, wenn es darum geht, es ist eine Riesenherausforderung. Die große Frage ist, was um Himmels Willen meint Paulus, wenn er sagt, dass der Ehemann das Haupt der Frau ist? Das ist die Frage, die wir uns heute angucken wollen. Und im Originaltext steht das Wort Kephale. Okay, hätten wir das geklärt? Das wird hier mit Haupt übersetzt und das Wort Kephale kann prinzipiell drei Bedeutungen haben. Zum einen kann es heißen Kopf, ja, also das knubbelige Ding, was auf dem Hals sitzt. Und wir können diese Variante außen vor lassen. Paulus glaubt nicht, dass der Ehemann der Kopf auf dem Hals der Frau ist. Ja? Also er denkt nicht, dass wir Mutanten werden, wenn wir heiraten. Also, aber prinzipiell Haupt kann Kopf bedeuten. Das Zweite, was Kephale bedeuten kann in der Bibel, ist Leitung. Vor allem im Alten Testament bedeutet es oft im übertragenen Sinne eine Person, die eine Gruppe von Menschen anleitet, wie zum Beispiel der Hauptmann eines Heeres. Oder man könnte sagen, alttestamentlich gesprochen sind Jesse und ich das Haupt des Leitungsteams oder ich bin das Haupt des Predigteams. Ich bin also derjenige, der die Gruppe anleitet. Und das damalige medizinische Verständnis war übrigens, dass der Kopf, Kephale, das Haupt, das Organ war, das dem ganzen Körper Richtung und Anleitung schenkt. Okay? Also es hat oft geheißen Leitung. Und das Dritte, was es bedeuten kann, ist Quelle oder Versorgung. Also auch medizinisches Verständnis des Kopfes damals war, dass der Kopf die Quelle der Versorgung des Körpers ist, dass von dem Kopf her der Körper mit Leben versorgt wird. Also das, was wir heute als Aufgabe des Herzens verstehen, als Blutverteilungszentrum, das den ganzen Körper versorgt, hat man früher das so verstanden, dass der Kopf der Teil des Körpers ist, der den Rest mit Leben versorgt. So, also das sind die drei Möglichkeiten. Wir kommen der Wahrheit schon ein bisschen näher, aber wir verstehen immer noch nur Bahnhof, ne, Männer? Ja, ne? Okay, danke, Thorsten. Also wir sind der Wahrheit schon näher, aber irgendwie bleibt trotzdem die Frage, wie kann das ganz praktisch aussehen? Wie kann es praktisch aussehen, dass ich als Ehemann der Leiter unserer Ehe bin, dass ich der Versorger, die Quelle in unserer Ehe bin? Allein schon die Vorstellung, diese Wörter auf sich als Ehemann zu beziehen, ist irgendwie ein bisschen kitschig und peinlich. Aber coolerweise hat Paulus nicht nur gesagt, ihr Männer, ihr seid das Haupt eurer Frauen, sondern er hat auch noch ein paar Sachen dazu geschrieben, die uns eine Idee geben, was er damit meint. Und Achtung, ich weiß, wir haben so einen Wunsch, ob jetzt Männer oder Frauen, wir haben es gerne klar und einfach, schwarz und weiß, eine Liste mit Go's und eine Liste mit No-Go's, ja, tu das so, mach es so nicht. Und ihr Männer denkt euch jetzt, hey, es wäre besonders cool, wenn der Anderle uns jetzt einfach einen Text auslegen würde und dann verstehen wir, was der Paulus damit meint und dann tun wir das und dann sind wir einfach, haben wir es erledigt und nächste Woche kommt das nächste Predigtthema. Und so funktioniert es leider nicht, es tut mir leid. Ich werde euch heute nicht einfach die How-To's geben, ich werde euch nicht einfach sagen, mach das, 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 das und das und dann ist alles cool, sondern wenn wir an diesen Text rangehen, wollen wir defizitorientiert an den Text rangehen. Ich möchte jetzt in meinem Abschnitt über unsere Schwächen als Männer sprechen. Okay? Alles das, was Paulus sagt, offenbart nicht so sehr unsere Fähigkeiten, als vielmehr unsere Unfähigkeit. Und Paulus benutzt verschiedene Wörter, die das Hauptsein klarer definiert oder definieren. Und ich möchte die mal auflisten als, Achtung Wortspiel, unsere Hauptbaustellen als Männer, ja, weil das sind unsere Baustellen. Das ist nicht, was wir einfach, ach ja, okay, alles klar, jetzt da steht's, dann mache ich es einfach, sondern es ist so, dass wenn wir das hören, dann sagen wir, okay, klingt gut, aber ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Versager genau in dem Bereich. Also, schnallt euch an, liebe Männer, Frauen, genießt noch, solange ihr nicht betroffen seid, nachher kommt ihr auch noch dran. Baustelle Nummer 1, Christusähnlichkeit. Paulus vergleicht den Ehemann, beziehungsweise sagt, der Ehemann soll so mit seiner Frau umgehen, wie Christus mit der Gemeinde umgeht. Das ist so, bam in your face, ja, das Erste, was er sagt, ist schon absolut nicht machbar. Ja, so Paulus beginnt, kennt ihr, kennt ihr den Sketch von Monty Python? Wo die sich gegenseitig mit dem Fisch ins Gesicht klatschen. So ungefähr kommt mir das vor, wenn man diesen Text liest. So Paulus erklärt uns Männern, was Hauptsein bedeutet. Und es ist wie, wenn du ständig mit dem Fisch eins links und rechts um die Ohren gehauen bekommst. Und der erste Klatsch ist schon ein richtig großer Fisch. Nämlich, wir Männer, wir Ehemänner sollen sein wie Christus. Wir sollen wie Christus sein, dann kannst du uns genauso gut bitten, dass wir über den Mond springen sollen oder ähnliches. Danke, Paulus. Verzweifelt nicht, Männer, wir gucken uns mal an, was er noch weiter sagt, okay? Und er erklärt, was er meint, dass wir Christus ähnlicher werden sollen als Ehemänner. Das ist Baustelle Nummer 2, die Liebe. Wir Männer sollen unsere Frauen lieben. Also im griechischen Text steht Agape. Ihr kennt die Unterscheidung zwischen Eros-Liebe und Agape-Liebe. Eros-Liebe ist die Liebe, die nach etwas strebt, um etwas zu bekommen. Und die Agape-Liebe ist, die sich herabbeugt und selbstlos liebt. Und vielleicht überhaupt nichts dafür bekommt. Und Paulus sagt, wir sollen unsere Frauen mit der Agape-Liebe Gottes lieben, mit selbstloser Liebe. Agape ist eigentlich die Liebe, die Gott für uns hat. Und Paulus sagt, hey, und genauso, liebe Ehemänner, sollt ihr selbstlos eure Frauen lieben. So wie Jesus alles aufgegeben hat für die Gemeinde, so sollt ihr alles aufgeben für eure Frauen. Und es ist total schwer. Es ist eine Baustelle, weil es schwer ist, einfach Liebe zu geben, ohne etwas zurückzuverlangen. Sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, den anderen höher zu achten als einen selbst, das ist eine große Baustelle. Und ich weiß nicht, also liebe Ehemänner, wie weit ihr da fortgeschritten seid. Ich vermute, dass ihr genauso daran knabbert wie ich, dass es schwierig ist, selbstlos zu lieben, wie Jesus zu lieben. Dritte Baustelle. Aufopfernde Hingabe, sagt Paulus, bedeutet Hauptsein. Aufopfernde Hingabe. Wir Männer sollen uns wie Christus hingeben. Jetzt stellen wir uns kurz vor, wir haben es vorhin auch im Clip kurz gesehen. Seine Hingabe war sehr radikal. Er hat sich bedingungslos hingegeben bis zum Kreuzestod. Die Verben in Vers 25 bedeuten so viel wie sich ausliefern, sich überliefern, ja, sich aushändigen oder sich aufgeben. Wenn Paulus sagt, wir Männer sind das Haupt der Frau, dann heißt es, ihr sollt euch selbst aufgeben für die Frau. Also ganz praktisch als Ehemann habe ich die Aufgabe von Paulus und von Jesus bekommen, mich aufzuopfern und zwar selbstlos für diese Person hier. Wie Jesus sich aufgeopfert hat. Jesus hat auf alles verzichtet, er hat auf sehr viel mehr verzichtet als auf das, was ich verzichten kann. Und Jesus sagt, hey, ich habe verzichtet, du bist als Mann, als Ehemann gerufen zu verzichten, um zu dienen. Jesus ist für dich und mich ans Kreuz gegangen, damit wir Beziehung mit Gott leben können. Und ganz ehrlich, liebe Männer, wie opferbereit bist du? Bist du schon beim Kreuzlevel angekommen? Und da muss ich sagen, Hand aufs Herz. Ist es denn nicht oft so, auch in christlichen Ehen, und Männer, ich weiß einiges von euch, ist es nicht so, dass doch wir Männer oft den Frauen hinterherhecheln müssen, was es betrifft, opferbereit zu sein? Unsere Frauen haben oft einen ganz, ganz großen Vorsprung, wenn es um Opferbereitschaft geht. Nachts aufstehen, wenn das Baby schreit. Windeln wechseln. Feierabend, nicht erst, nachdem man von der Arbeit nach Hause kommt, nicht schon dann, sondern erst nachts um 10, wenn das letzte Kind auch schläft. Wie opferbereit sind wir? Paulus sagt, wir sollen als Haupt opferbereit sein und mehr uns aufopfern als unsere Ehefrauen. Vierte Baustelle, dienen. Okay, was sagt Paulus noch? Wir Männer sollen unsere Frauen heiligen, sie reinigen, sie herrlich vor uns stellen. Das sind schöne Wörter, gell? Das muss man ein bisschen erklären. Wir sollen die Frauen reinigen. Heißt es jetzt, dass es in Zukunft, sollen wir unseren Frauen den Rücken schrubben, wenn sie duschen? Es ist eine Idee. Vielleicht gibt es einen neuen Flavor in eure Ehe. Man weiß es nie. Ja? Aber darum geht's nicht erstrangig. Ja? Ich lese nochmal die Textstelle vor. Ab Vers 26. Durch sein Wort hat Jesus den Schmutz ihrer, der Gemeinde, Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso, und das ist jetzt der fiese Vers, genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Durch Weizenbier, durch Popcorn, durch Chips, durch Fitnessstudio, was auch immer. Das ist, was du deinem Körper Gutes tust. Dir die Haare zu rasieren, dir den Mittelscheitel zu ziehen, dich regelmäßig zu duschen, nicht in die Hose zu machen, sondern dich aufs Klo zu setzen. Also ich verstehe dir, wenn da steht, wir sollen die Frauen so lieben, wie wir uns selbst lieben, dann wir sind so Pop-Psychologie geprägt, dass jeder sich sofort denkt, wir müssen uns erstmal selbst lieben. Und dann können wir unsere Frauen lieben? Nein, vergiss es. Paulus spricht davon, dass du dir deine Zähne putzt, dass du aufs Klo gehst, dass du deine Kleider wechselst. Und genauso wie du das ganz natürlich tust, sollst du auch deiner Frau dienen. Okay, natürlich sollst du dich auch lieben, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Okay, das ist postmoderne Pop-Psychologie. Also heiligen, reinigen, herrlich vor sich stellen, sind alles Begriffe übrigens, die zu dem Wortfeld Hochzeitsvorbereitung gehören. Wir haben vorhin schon gehört von der Zeit damals, es war so, dass die Braut sich auf die Hochzeit vorbereitet hat und es war die Aufgabe des Bräutigams, diese Braut zu schmücken, damit sie richtig hammermäßig gut aussieht am Tag der Hochzeit und darüber hinaus, hoffen wir doch. Auf unsere Ehen runtergebrochen, was kann das für uns als Ehemänner bedeuten? Unsere Aufgabe als Ehemänner ist es, so gut mit unseren Frauen umzugehen, über sie zu reden, sie mit Komplimenten zu überschütten und zu schmücken, sie zu beschenken und auf Händen zu tragen, so dass jeder um euch rum sieht, dieser Mann liebt diese Frau bedingungslos und sie ist das Wichtigste nach Gott im Leben von diesem Mann. Er liebt diese Frau bedingungslos. Oder es kann auch heißen, so wie Jesus für die Gemeinde sorgt, für sie betet, wie Jesus sie voranbringt, so sollen auch wir Ehemänner für unsere Frauen beten. Ganz praktisch. Oder wir sollen sie unterstützen, dass sie weiterkommen. Ja? Viele christliche Männer versuchen, die Frau immer ein paar Meter zurückzuhalten, damit sie nicht besser und toller und erfolgreicher ist als man selbst. Nein, unsere Aufgabe als Ehemänner ist es, unsere Frauen zu unterstützen und voranzubringen, so wie Jesus uns als Gemeinde unterstützt und voranbringt. Oder Familienandachten zu leiten, mit den Kindern zu beten. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir unseren Frauen dienen können. Männer sind zum Dienen da. Okay, können mal alle Männer das sagen? Männer sind zum Dienen da. Okay, ich zähle vor. Erst sag's ich und dann sagt ihr so, als würdet ihr wirklich das gut finden, okay? 1, 2, 3. Männer sind zum Dienen da. Nochmal. Haben's die Ehefrauen gehört? Ja, erinnert eure Männer. Okay, nochmal, die Frauen haben's nicht verstanden. 1, 2, 3. Okay, gut. So, letzte Baustelle, Versorgung. Okay, auch so ein Wort, das mit vielen Vorurteilen zusammenhängt. Die letzten Verben, die Paulus verwendet, sind, wir sollen unsere Frauen versorgen und pflegen. Also unser Hauptsein sieht so aus, dass wir uns um unsere Frauen kümmern und pflegen sollen. Das sind komische Wörter. Diese Verben, die im Original stehen, können auch noch anders übersetzt werden, nämlich mit die Frauen erhalten, die Frauen ernähren, die Frauen wärmen. Jessie läuft immer abends rum, mir ist so kalt. Und ich sage dann immer, ey, du Weichei, jetzt stell dich nicht so an, vielleicht sollte ich sie wärmen. Ich habe gerade so einen Heiliggeist-Moment. Die Frau warm halten, sich um jemanden oder etwas kümmern, heißt es einfach, was da steht. Und kurz gefasst, wir sollen unsere Ehefrauen behandeln wie unseren Augapfel und für sie sorgen. Das ist unsere Aufgabe als Haupt der Frau. Wir kümmern uns um unsere Frauen. Nicht bevormundend, nicht als wäre sie ein doofes kleines Mädchen, so, du hast keine Ahnung von irgendwas, aber einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt mal so eine, dann kann jeder sagen, ach, das war ja schön. Zu wärmen, beziehungsweise zu sagen, hey, ich interessiere mich für dich, es geht mir um dich, ich möchte, dass es dir gut geht. Das ist Hauptsein. In diesem Text steht übrigens nicht, dass der Mann mehr verdienen muss als die Frau. Das steht da nicht. Es steht da auch nicht, dass die Frau nicht arbeiten darf. Es steht aber sehr wohl da drin, dass wir als Männer eigentlich nicht auf der Couch chillen dürfen, während die Ehefrau sich abrackert für die Ehe und wir sind einfach nur ganz entspannt und freuen uns über unsere Elternzeit. Elternzeit ist auch für Männer gut, ja. Aber der Punkt ist, wir als Männer haben eine gottgegebene Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen und nicht unseren Hintern breit zu sitzen auf der Couch. Kam das an? Ja, gut. Okay. Ich möchte mit diesem Wissen im Hinterkopf einen Satz formulieren, der uns hoffentlich ein bisschen zeigt, oder zumindest annähernd zeigt, was es heißt, als Ehemann Haupt zu sein. Ehemänner sind demzufolge dafür verantwortlich, erstens, ihre Frauen aufopferungsvoll zu lieben und zweitens, ihre Frauen selbstlos zu umsorgen. Kann man sich das merken? Aufopferungsvoll zu lieben und selbstlos zu versorgen. Und John Stott schreibt es ganz gut, er sagt, dieses Verständnis ist eine befreiende Mischung aus Fürsorge und Verantwortung anstatt Kontrolle und Autorität. Wenn Paulus von Hauptsein spricht, spricht er nicht von Kontrolle über die Frau oder Autorität über die Frau. Das ist nämlich interessant, das Wort Exousia wäre das natürliche griechische Gegensatzwort zu Unterordnung. Exousia heißt Autorität ausüben. Im Neuen Testament wird aber nicht einmal das Wort Exousia verwendet, um die Rolle des Ehemannes zu beschreiben. Also für die Griechen war klar, hey, wenn die Frau sich unterordnen muss, dann mache ich als Ehemann Exousia, ich übe Autorität aus. Und Paulus hütet sich, dieses Wort zu verwenden. Stattdessen sagt er, Liebe, Hingabe, Fürsorge, Pflege, Wärme. Okay, ich sage euch ganz ehrlich, diese Bibelstelle überfordert mich maßlos als Ehemann. Ich weiß nicht, können mal alle Ehemänner, die auch sich überfordert fühlen, wenn sie das hören, mal kurz nicken. Ja, Thorsten, danke. Ich soll als Ehemann meine Frau genauso aufopferungsvoll lieben, wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist eine sehr hohe Messlatte. Ich soll meine Ehefrau genauso selbstlos umsorgen, wie Jesus Christus die Gemeinde umsorgt. Es ist viel zu groß. Und es ist wichtig, an diesem Punkt zu sagen, Gottes Wort ist nicht dazu da, uns in Verzweiflung zu führen. Gottes Wort ist dazu da, um uns zu verändern, Schritt für Schritt. Wenn du noch nicht an der Stelle bist als Ehemann, atme tief durch. Jesus lebt, Jesus liebt dich. Du kannst dich auf ihn verlassen. Und er ist in den kleinen Dingen deines Alltags involviert. Jesus Christus ist derjenige, der dir hilft, ein besserer Ehemann zu sein, weil er der bessere Ehemann ist, weil er derjenige ist, der dir helfen kann, Schritt für Schritt zu wachsen. Ich habe mal jemanden sagen gehört, das Evangelium ist eine Komm-wie-du-bist-Party. Aber es ist keine Bleib-wie-du-bist-Party. Okay? Jesus lädt uns alle so ein, wie wir sind, und er empfängt uns alle, wie wir sind. Aber er möchte nicht, dass wir bleiben, wie wir sind. Ehemänner, wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind, aber er möchte, dass wir uns Schritt für Schritt an seinem Vorbild orientieren und ihm nachfolgen. Lass dich durch das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben verändern als Ehemann. Weil Gott gnädig ist und in Christus an dir wirkt und Christus in dir lebt, kannst du ein besserer Ehemann werden. Ich lade euch ein, alle Ehemänner, diesen Zettel heute mitzunehmen und mit mir gemeinsam zu beten, was wir vorhin schon gebetet haben im Psalm 139. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Nimm dieses Gebet mit nach Hause. Sei nicht verzweifelt und überfordert als Ehemann, sondern lass dich von Jesus an der Hand nehmen und Schritt für Schritt zu einem besseren Ehemann transformieren.
So, und wie ihr bemerkt habt, haben wir die Bibelstelle umgestellt. Wenn es damals so war, dass erst die Frauen sagten, ja sowieso, das weiß ich doch, und dann die Männer völlig entsetzt waren, haben wir gedacht, das machen wir hier jetzt auch so. Jetzt haben wir erstmal erzählt, was Paulus von den Männern fordert. Jetzt kommt der große, wie kann er nur, im Bereich der Frauen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und jetzt guckt ihr einfach noch mal ganz kurz ins erste Jahrhundert rein, die Frauen da, die das gehört haben, für die war das ein Novum. Die waren begeistert. Ernsthaft, die waren total begeistert. Die haben frohlocket, voller Begeisterung, weil sie sagten, ich habe jetzt einen Ehemann, der mich liebt, der mich umsorgt, der mit mir redet, der mich sogar lehrt. Gerne ordne ich mich dem unter. An der Handlung an sich hat sich nicht viel geändert. Aber aus Unterjochung wurde eine freiwillige Unterordnung und die auch noch aus Liebe zu Christus. Und das macht den ganzen Unterschied. Und genauso wenig wie Annelie jetzt sagen kann, tu dies und das lass, kommt auch von meiner Seite jetzt nicht einfach dieses, du musst einfach nur immer hinter deinem Mann gehen und auf den Boden gucken. Das ist Unterordnung. Aber in deinem Herzen bist du ein brodelnder Vulkan, ja, der alles gegen ihn aufrechnet, was er nicht richtig macht. Das ist keine Unterordnung, okay? Das ist stillschweigende, richtig fiese Rebellion. Wenn wir jetzt also hören, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, Vers 22, oder so sollen sich die Frauen in allem ihren Männern unterordnen, Vers 24, oder die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen, Vers 33, dann sind es Worte, die in unserer heutigen Gesellschaft nicht sehr beliebt sind, okay? Könnt ihr dazu nicken? Ist nicht sehr hip gerade, ne? Das irritiert erstmal ein bisschen. Und die eine oder andere von uns sagt, okay, das ist ein gottgewolltes Martyrium. Ja, heirate und hoffe auf das Ende. Irgendwie sowas in der Art. Und jetzt habe ich für euch 7 Punkte, die euch helfen sollen, ihr lieben Frauen, das freudig in euer Leben aufzunehmen. Und der erste Punkt ist folgender. Gott ist gut. Okay, Gott ist gut. Es geht ihm nicht darum, uns zu knechten, dass es wirklich schlimm ist und wir nur noch sagen, komm, Herr Jesus, sondern das ist, was der Teufel aus Ehe gemacht hat, mit der Art und Weise, wie er sie jetzt zerstört hat in all den Jahren immer wieder. Okay? Erstens, Gott ist gut. Und zweitens, die Ehe ist ein gottgegebenes Geschenk. Okay? Geschenk ist etwas Gutes. Das will man. Ja. Ein guter Gott gibt gute Geschenke. Dein Ehepartner, dein Ehemann, deine Ehefrau sind ein Geschenk Gottes. irgendwo, ich habe es nicht nachgeguckt, aber in Sprüchen steht drin, wer eine Frau gefunden hat, der hat Gutes gefunden. Und das Gleiche gilt für den Ehemann auch. Hey, du hast Gutes gefunden. Wann hast du deinen Partner das letzte Mal als ein Geschenk wahrgenommen, das dir Gott gegeben hat? Ehe, wenn wir hier bei dem Begriff gottgegebenes Geschenk sind, bedeutet, dass zwei Individuen eine Einheit werden. Die Bibel nennt es ein Fleisch werden. Wir stellen uns das so, in unserer heutigen Gesellschaft heißt es, dass zwei Individuen parallel miteinander einen Schritt weit laufen und dann, wenn es irgendwie schwierig wird, sich entscheiden, wieder auseinander zu gehen. Ja, das ist, Lebensabschnittspartner machen einen Schritt, einen Teil des Weges miteinander. Aber das ist nicht, wie Gott Ehe sieht, sondern er sagt, hey, zwei Individuen werden ein Fleisch. Das ist von jetzt an bis zu eurem Tod. Das ist eine untrennbare Verbindung. Und in dieser untrennbaren Verbindung tragen sich beide gegenseitig. Das ist ein Geschenk, wenn du jemanden hast, der mit dir den Weg geht und der dich trägt. Das ist ein Geschenk. Und jetzt, ihr lieben Frauen, habt ihr zugehört, was Annelie gesagt hat? Jeder von uns, wer von euch möchte nicht so von seinem Mann geliebt werden? Habe ich mir gedacht. Was aber ist es? Wir alle kennen nur sehr wenig Ehen, in denen, nee, das stimmt nicht, aber es gibt viel zu wenige Ehen in dieser Welt, die dieses Lieben und Unterordnen miteinander leben. Ich möchte euch also heute herausfordern, wenn ihr in den Hausgruppen seid, wenn ihr das Thema besprecht, dass ihr eine Zeugnisrunde macht, wo ihr einfach erzählt, wann ihr schon mal Ehen beobachtet habt, Leute, die ihr kennt, vielleicht Mentoren, die ihr habt, wie die Ehe leben und dass ihr euch gegenseitig erzählt, was die Tolles machen. Wir müssen voneinander lernen. Wir haben ganz wenig Vorbilder momentan, wenn wir einfach die ganze Gesellschaft nehmen, wo man wirklich sagt, hier wird Ehe gelebt mit Lieben und Unterordnung. Also, Ehe ist ein Geschenk. Dritter Punkt. Und Stott definiert jetzt Unterordnung und er sagt, Unterordnung ist die liebevolle Annahme von Fürsorge. Hey, es ist unglaublich, was Gott den Männern sagt, wie sie uns lieben sollen. Aber ganz häufig machen wir Frauen das unmöglich, uns so zu lieben. Ja, weil wir unseren Weg haben wollen, weil wir so machen, wie wir wollen, weil wir sagen, ich weiß genau, wie es geht und entweder du machst es so, wie ich denke oder du machst es falsch. Unterordnung bedeutet, dass wir das liebevoll annehmen, dass wir das anerkennen, dass wir sagen, ich möchte das, dass du das für mich tust. Das heißt, wie ordnen wir uns unter? Wir geben unserem Mann Raum, in diese Fürsorgerolle hineinzuwachsen. Ja, wir gehen einen Schritt zurück, wir sind viel zu dominant. Wir geben unsere Unabhängigkeit auf. Ja, wenn mein Mann alles für mich gibt, dann geht es nicht an, dass ich meinen Teil draußen halte und meine Unabhängigkeit bewahre, sondern Ehe bedeutet, ich gebe meinen Teil auch hinein. Ich gebe meine Unabhängigkeit auf. Wie kann ich ordne mich unter, indem ich meinen Mann unterstütze. Indem ich sage, ich bin in deinem Team. Ich stehe hinter dir. Ich weiß, du kannst das. Ich weiß, du machst das richtig. Ja, ich habe Freude daran, wenn ich sehe, dass du vorankommst. Ich komme nicht und bringe meine Ellenbogen mit und frage, was mit mir? Sondern ich sage, hey, es ist super, es ist toll. Ich ordne mich meinem Mann unter, wenn mir klar ist, Gott ist derjenige, der meine Belange sieht. In erster Linie ist es Gott. Und ich vertraue Gott darauf, dass er mich sieht. Der vierte Punkt, Liebe und Unterordnung sind beides Ausdrucksformen von Hingabe. Das fand ich auch ganz faszinierend. Bei Männern Liebe ist klar und bei Frauen Unterordnung, aber beides bedeutet eigentlich, dass man sich ganz hingibt. Und wenn wir jetzt nochmal an Ehe gucken, wie Gott sich Ehe vorstellt, ja, wir haben gehört von Annelie, was Männer machen, sie sollen sich ganz reingeben, selbstlos sein. Wie könnten wir besser auf die Liebe unseres Mannes antworten, als wenn wir uns auch ganz reingeben, wenn wir auch selbstlos sind, wenn wir uns dem unterordnen? Das heißt, unsere Unterordnung ist die Antwort auf die Liebe unseres Mannes. Und das heißt, hier gilt der Adidas-Slogan All in or nothing. Entweder wir leben Ehe mit dem Ding zu sagen, ich bin ganz dabei. Ja, und überlegt euch gut, wenn ihr heiratet, bevor ihr heiratet. Aber entweder ich bin ganz dabei, all in or nothing. Aber nicht, hey, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte mit dir und wenn es dann doch nicht so cool ist, habe ich noch hier ein ganzes, ja, ich habe noch mein Konto behalten und ich habe noch mein das und das und das und das und das und es ist gar nicht schlimm, wir haben das schon so geregelt, du kriegst das Auto, ich nehme das Haus. Das ist nicht all in or nothing. Fünfter Punkt. Unterordnung ist unser Ausdruck der Liebe zu Christus. Wir lesen, ordnet euch eurem Ehemann unter, damit man sieht, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Daran kann die Welt erkennen, dass wir Christus leben. Sechster Punkt. Unterordnung ist ein Ausdruck der Liebe zum Ehemann. Wenn man wirklich dasteht und sagt, ich möchte, dass du vorankommst. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte dich unterstützen. Ich bin Teil deines Teams. Du hast in mir echten Supporter. Das ist Liebe, Leute. Die ist recht praktisch. Und siebter Punkt, jetzt bekommt ihr doch noch konkrete Tipps. So, und wer jetzt in eurer Ehe sich für den Abwasch entscheidet und wer den Nagel in die Wand klopft, das werde ich euch immer noch nicht sagen. Das darf jeder frei entscheiden und das darf jeder selbst bestimmen. Und während es in Deutschland häufig der Fall ist, dass der Mann die Wasserkästen schleppt, ist es in Afrika meistens so, dass die Frau die Wassertrüge mitbringt. Also das heißt, da, ganz oft habe ich das schon gehört, dass man daran festmacht, was Unterordnung ist. Ja, dass man sagt, okay, ja, du darfst immer Auto fahren, dann ist es Unterordnung. Und ich bin diejenige, die immer spülen muss oder so. Ja, dann ordne ich mich unter. Das könnt ihr in eurer Ehe besprechen, wie ihr denkt, dass es richtig ist. Unterordnung ist eine Herzenshaltung. Okay, Unterordnung ist das, dass ich sage, hey, ja, es geht nicht darum, dass ich meinen Weg mache, sondern es geht darum, dass ich für dich bin. Das heißt, was können wir tun? Herzenshaltung. Denke und spreche nicht schlecht über deinen Ehemann. Wir Christen sind domestiziert, wir sprechen schon gar nicht mehr so viel Schlechtes, aber denke nicht Schlechtes von deinem Ehemann. Vergleiche deinen Ehemann nicht mit anderen. Das ist totales Gift. Bete für deinen Ehemann. Seh ihn mit Gottes Augen. Erzieh ihn nicht. Wir sind so subtil, wir können das gut. Ja. Erziehe, nimm dir vor, deinen Ehemann nicht zu erziehen. Sag nicht, ich ordne mich so lange unter, solange du das machst, wie ich sage.
Ja. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Eine Sache, die wir letzt besprochen haben, was mir aufgefallen ist als Mann, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einmal einen besseren Blick für. Frauen tendieren dazu, ganz selbstverständlich zu glauben, dass sie die besseren Männer sind. Und wären die Männer bloß mehr so wie sie, dann wären die Männer besser drauf. Schon mal den Gedanken gehabt?
Er spricht nicht von mir.
Nein. Männer sind so primitiv, Männer sind so laut, Männer haben einen Knall, weil sie so ticken oder weil sie so ticken. Ja, das ist halt so. Ja? Also wichtig ist, dass ihr Frauen uns Männer nicht erzieht hin zu mehr Weiblichkeit, sondern akzeptiert unsere Männlichkeit. Das heißt eben nicht, dass wir mit einem Bier auf der Couch sitzen, aber es ist einfach so, dass Männer ein bisschen anders drauf sind und dass Männer einfach das total geil finden, sich gegenseitig herauszufordern und grölend durch die Gegend zu laufen. Alle, die Söhne haben im Alter von Kindergarten bis Schule, die wissen das und erleben das täglich, ne Schatz? Die wollen einfach nichts basteln und tragen auch nicht gern rosa. Sorry, ich habe dich unterbrochen, mach weiter.
Mach nichts. Nächster Punkt, manipulier deinen Mann. Oh Leute, wir sind so gut.
Deinen Mann nicht?
Nicht.
Ja, okay.
Nein, nicht. Also, nicht. Manipuliere deinen Mann nicht. Will sagen, Mach nicht ein, oh, jetzt bin ich aber verletzt. Du hast mich jetzt aber verletzt. Oder ein, jetzt bin ich aber beleidigt. Nein, ich antworte heute nicht. Mal gucken, vielleicht rede ich morgen wieder mal mit dir. Ja, gängel ihn nicht. Mach kein schlechtes Gewissen. Ja, wir alle wissen, wann wir manipulieren. Manipulier ihn nicht. Und grolle nicht, wenn er es anders macht, als du es machen würdest. Ja, ist nämlich auch eine Sache von, es ist nicht Unterordnung, wenn ich so lange okay bin, solange alle Sachen so sind, wie ich sie gerne hätte. Das ist nicht Unterordnung. Unterordnung ist dann, wenn jemand etwas auch mal anders macht, als ich es machen würde und ich bin trotzdem mit dabei und sage okay. Deswegen, ihr Frauen, ich möchte mit euch zusammen das Gebet noch einmal beten, ihr habt es bei euch. Durchforsch mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüf meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir.
Wir kommen zum Abschluss und ihr habt jetzt, es war jetzt recht viel Information, das habt ihr sicherlich gemerkt. Und ich möchte nochmal ganz kurz an alle Ehefrauen und alle Ehemänner sprechen. Liebe Ehefrau, lieber Ehemann, liebe Jessie, du bist ein Sünder und du bist mit einem Sünder verheiratet. Heutzutage ist es eine große Frage, wen verheirate ich mit wem? Mann mit Frau, Mann mit Mann, Frau mit Frau. Eine Sache ist eine sehr einfache Entscheidung. Wir verheiraten immer einen Sünder mit einem anderen Sünder, weil keiner auf der Welt perfekt ist. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Zitat von Rick Warren gelesen, der sagt, eine großartige Ehe ist eine Gemeinschaft zwischen zwei großartigen Vergebern. Weil wir alle noch Sünder sind, müssen wir, um eine gute Ehe führen zu können, große Vergeber sein. Wir müssen erkennen, hey, der Mensch neben mir, obwohl er gute Vorsätze hat, ist immer noch nicht perfekt und er wird nie perfekt sein. Und wenn er dann perfekt ist, dann sind wir nicht mehr verheiratet, weil dann sind wir bei Gott und so weiter und so fort. Also, wer heiratet, der wirft seinen Mist mit dem Mist anderer Menschen, eines anderen Menschen zusammen. Das heißt, um eine gelingende Ehe leben zu können, müssen wir gute Vergeber sein. Trotz aller guten Vorsätze wird es nicht ganz klappen. Vielleicht bist du sogar der Meinung, dass dein Ehepartner viel weniger es hinkriegt als du selbst. Ja, willkommen. Also nicht willkommen im Club. Du musst ein Vergeber sein, wenn du eine gelingende Ehe leben möchtest. Ich möchte euch heute ermutigen, nehmt euch nicht vor, von heute an alles richtig zu machen und keine Fehler zu machen. Das funktioniert eh nicht. Ich möchte euch vorschlagen, was ihr stattdessen tun solltet. Zwei Dinge. Nehmt euch vor, bessere Vergeber zu werden. Wenn eure Frau, liebe Männer, halt nun mal sehr sensibel ist, ja, und mehr Rücksicht von euch verlangt, dann tut das bitte. Und wenn eure Frau manche Dinge so tut, wie ihr euch das gar nicht vorstellt, dann fangt an, ihr zu vergeben. Je früher ihr anfangt, desto besser wird eure Ehe sein. Zweitens, setzt euch heute oder in den nächsten Tagen zusammen, also alle Eheleute, und nehmt diesen Zettel mit, den ihr auf dem Platz hattet. Ihr könnt gerade mal den Zettel in die Hand nehmen und auf der anderen Seite, da stehen drei Fragen. Und ihr könnt euch gegenseitig, oder solltet euch gegenseitig diese drei Fragen stellen. Erstens, was kann ich tun, damit du besser deine Aufgabe erfüllen kannst? Stellt die Frau dem Mann diese Frage, es stellt der Mann der Frau diese Aufgabe. Was kann ich tun, damit du besser in deine von Gott gewollte Rolle hineinkommst? Zweite Frage, wie kann ich dich besser lieben? Ich bin echt gespannt darauf, was ihr erzählt, was eure Ehepartner gesagt haben. Wie kann ich dich besser lieben?
Nee, ihr müsst es nicht erzählen. Das bleibt dann unter euch, okay?
Aber ihr dürft. Oder wo wünschst du dir mehr Unterstützung und Unterordnung? Total spannende Frage. Setzt euch als Eheleute zusammen. Und noch ein kurzes Wort an unsere Singles. Bitte aufwachen. Okay, jetzt kommt ein allgemeiner Teil, der nichts mit Eheleuten zu tun hat. Was könnt ihr von heute mitnehmen? Auch zwei Punkte für euch Singles. Lieber Single-Mensch, entscheide dich heute für die Ehe zu üben. Diene anderen. Ja? Wenn Ehe bedeutet, dem anderen zu dienen, kannst du jetzt schon anfangen, lieber Single-Mann, allen möglichen Leuten zu dienen und es wird deiner zukünftigen Ehefrau zugutekommen. Lieber Single-Mann oder liebe Single-Frau, entscheide, andere höher zu achten als sich selbst. Vers 21, unser Predigtext hat damit angefangen, an alle Menschen, ordnet euch einander unter. Fang das jetzt schon an, nicht erst, wenn du verheiratet bist. Liebe deinen Nächsten. Das sind lauter Tipps, wie man für die Ehe üben kann. Zweitens, bete für unsere Ehepaare und unsere Familien. Ich glaube, es ist ein großer Dienst, den die Singles tun können hier in der Gemeinde, wenn es um das Thema Ehe geht und Familie geht. Betet für diese Einheit von Menschen, die zusammen versuchen, ein gottehrendes Leben zu führen. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen in eurem Leben habt, die regelmäßig für euch beten. Es ist eine absolut geniale Sache zu hören, hey, ich bete für dich. Ich habe Leute in meinem Leben, die haben die letzten 10 Jahre für mich gebetet, jeden Tag, jeden Morgen aufgestanden und für Anderle gebetet. Man muss nicht verheiratet sein, um verzweifelt zu Gott zu schreien, sondern du kannst als Single-Mensch Fürbitter sein für die Familien und die Ehen hier in der Gemeinde und überhaupt in Mannheim. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns zu Gott beten, der die einzige Hoffnung ist, für unser Leben ein sinnvolles Leben zu führen, sinnvolle Gemeinschaft einzugehen, sinnvolle Ehen zu führen, Gott verherrlichende Ehen zu führen.